Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ausnahmsweise mal wieder eine Geschichte am Anfang. John D. Rockefeller, den Namen habt ihr vielleicht schon öfter gehört, ein amerikanischer Ölmagnat, hatte mit 33 Jahren schon $1 Million verdient. Und mit 53 Jahren war er der erste Milliardär der Welt. Aber er war auch todkrank. Er verdiente $1 Million in der Woche, aber seine Verdauung war so schlecht, ich kann ihm nachempfinden, dass er sich von trockenem Zwieback und Milch ernähren musste. Die Zeitungen hatten schon seinen Nachruf vorbereitet. In seiner Not suchte er Rat bei seinem Pastor, ein ganz persönlicher Pastor, den er auch angestellt hat. Dieser war so etwas wie sein Berater und auch Seelsorger. Und der sagte eines Tages zu ihm: Herr Rockefeller, Sie müssen Ihr Vermögen immer schneller verteilen, als Sie es anhäufen. Sonst wird es Sie und Ihre Kinder und Kindeskinder erdrücken. Daraufhin gründete er die Rockefeller Stiftung, die es übrigens bis heute gibt, und spendete Geld für Notstandsgebiete, für Krankenhäuser, Universitäten und Missionsgesellschaften. Er konnte wieder schlafen, wieder ganz normal essen. Freude am Leben und Friede kehrten ein. Als er 53 war, gab man ihm keine 12 Monate mehr. Und nach seiner Lebenswende feierte er noch viele, viele Geburtstage. Er wurde 98 Jahre alt und ist 1937 gestorben. Diese wahre Geschichte erinnert ein bisschen an die biblische Begebenheit von dem reichen Jüngling, der in den Himmel kommen wollte und Jesus gefragt hat, wie geht das? Aber diesen Schritt wie Rockefeller hat er nicht gewagt. Um den Jüngling soll es aber heute nicht gehen, sondern um die Frage, ja, was ist Reichtum? Wer ist wirklich reich? Wie kommt man zu Reichtum? Ein Bericht in der Zeitung hat mich angeregt, darüber mehr nachzudenken. Man hat eine Reliquie eines verstorbenen Papstes, der selig gesprochen worden war, in einem Schrein in einer kleinen Kapelle feierlich installiert. Und der ist nun öffentlich zugänglich und kann betrachtet und bewundert und vielleicht auch verehrt werden. Es liegt mir natürlich fern, despektierlich und abschätzig über andere Formen der Frömmigkeit zu reden. Ich habe Respekt vor religiösen und frommen Menschen. Mir wurde aber beim Lesen dieses Berichts auf einmal wieder so klar bewusst, was für ein Geschenk eigentlich unser Glaube ist. Der Glaube an einen lebendigen Gott, den wir im Geist und in der Wahrheit anbeten können und dürfen, wie uns Jesus gesagt hat. Unser Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, sich unserer Sünden angenommen hat und uns erlöst hat am Kreuz und sich uns durch seinen Heiligen Geist geoffenbart hat. Das ist ein Geschenk, das durch nichts und niemanden überboten werden kann. Keine tote Reliquie, keine leblose Materie in einem kunstvoll gestalteten und wertvollen Schrein, sondern der Schöpfer Himmels und der Erde. Lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist durch Jesus Christus sogar unser Vater geworden. In den Liedern haben wir schon einiges davon, was ich jetzt gesagt habe, schon einiges gehört und auch gesungen. Er ist Gegenstand unserer Anbetung. Kein Gang nach Jerusalem, keine Pilgerreise an einen heiligen Ort ist nötig. Jesus selbst hat eben gesagt, es kommt die Zeit. Da wird man weder auf den heiligen Bergen noch in Jerusalem den Vater anbeten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Und das an jedem Ort der Erde. Und Paulus sagte den Athenern, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Ja, wo denn dann? Gott selbst lässt uns Menschen durch den Propheten Jesaja den wunderbaren Satz sagen. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Deswegen hat Jesus auch gesagt, wir sollen beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unser Vater im Himmel. Gott selbst sagt, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Und wer kennt die Fortsetzung? Und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Sehr gut, kriegst eine Eins. Auf das ich erquicke, er sagt nicht nur, ich wohne bei denen, sondern auch den Grund, sagt er, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Jesaja 47. Wie reich wir doch sind, ist es wirklich in der Predigtvorbereitung wieder so bewusst geworden. Mehr noch, wir sind überreich beschenkt. Gott selbst will bei uns wohnen. Und zwar weil, aber mehr noch, obwohl wir so Angeschlagene und Zerschlagene sind. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht über diesen Begriff überreich? Wir wissen genau, die Steigerungsform von reich ist reicher am reichsten. Aber anscheinend gibt es außerhalb der Grammatik noch eine weitere vierte Steigerungsform, nämlich überreich. Und es kommt auch in der Bibel vor, dieses Wort. Über alle Maßen. Über Bitten und Verstehen. Über alles menschliche Vermögen. Über unsere Vorstellungskraft hinaus geht dieses über. Das kann doch nur von Gott kommen. Wer sonst kann so über drüber sein und handeln? Ist doch super, oder? Super bedeutet im Lateinischen nämlich über. Also sind Kinder Gottes die eigentlichen Superreichen. Ich weiß nicht, ob ihr euch so fühlt. Nicht so wie jetzt der Rockefeller natürlich so überreich. Aber ob wir uns so fühlen, so überreich. Denn dieser Reichtum ist im Himmel besser verwahrt, als in den besten Sicherheitssafes dieser Erde je sein könnte. Das Traurige an meiner Darstellung dieser Superlative von Gottes Liebe und seiner Zuwendung, seiner Zuneigung, seiner Gnade und Barmherzigkeit, das Traurige ist, dass es manchmal und immer wieder einen Hinweis, ein Aufmerksam machen, ein sogar mit der Nase drauf gestoßen werden braucht, um zu begreifen und zu realisieren und uns bewusst zu machen, in welchem Verhältnis wir zu unserem Gott stehen und er zu uns. Das ist noch viel wichtiger. Nun, was bedeutet das für uns, dass wir aus der Sünde herausgerissen sind und mit der Gabe des Heiligen Geistes beschenkt worden sind? Hat das Folgen? Welche Konsequenzen entstehen daraus? Haben wir jetzt Verpflichtungen? Stehen wir unter Zugzwang? Muss auf diese Aktion nun unsere Reaktion folgen? So ganz nach den Worten auf einem Bild, das den kennt ihr vielleicht, das den gekreuzigten, blutenden Jesus zeigt und darunter steht, das tat ich für dich, was tust du für mich? Sage ich jetzt bewusst so ein bisschen auffordernd. Wenn wir so an unsere Verantwortung als Christen gehen, dann kann es schon geschehen, dass in einem Leben, das die Freiheit in Christus kennengelernt hat, auf einmal Stress, Leistungsdruck, Verzweiflung, Unvermögen aufkommt und das kann uns zusetzen. Es kann uns sogar kaputt machen. Um das zu vermeiden, hat Gott uns in der Bibel wissen lassen, ich begabe euch. Also ich schenke euch Begabung. Ich beschenke euch und ich beauftrage euch. Wir dürfen uns ganz auf die Versorgung Gottes verlassen. Und das gilt auch und ganz besonders für unser geistliches Leben. Ich möchte euch heute an das Gleichnis erinnern, in dem ein Fürst seine drei Untergebenen sein Vermögen für eine Zeit lang anvertraut hat und sagt, handelt damit, bis ich wiederkomme, um bei seiner Rückkehr Gewinn einzufordern. Der eine bekommt, wir wissen es, 5 Zentner Silber, der andere 2 Zentner Silber und der dritte einen Zentner. Jeder nach seiner Tüchtigkeit und ganz nach seinem Vermögen. Jetzt haben wir zweimal den Begriff Vermögen. Dieser Fürst selber war vermögend. In diesem Falle heißt es, er war reich. Also er war ein ganz tüchtiger. Er vermochte, und davon kommt übrigens wiederum das Wort Vermögen. Er vermochte, also er konnte sein Wissen und sein Können zu Reichtum machen. Und dieses Gut, diesen Besitz, verteilte er an seine Untergebenen, jedem nach seinem individuellen Vermögen. Und jetzt hat das Vermögen eine andere Bedeutung. Das ist das, was er jedem der drei zumuten und zutrauen kann. Deshalb wird jeder auch unterschiedlich beschenkt. Wichtig ist, wir dürfen die Gleichnisse, in denen es um Geld geht, selten rein wirtschaftlich sehen. Wir dürfen uns auch nicht auf die Zahlen und das Verhältnis der Verdoppelung der Beträge stürzen, um dieses Gleichnis zu verstehen oder zu interpretieren. Es geht nicht um Geld und seine geschickte Vermehrung. Hier geht es um ein anschauliches Beispiel für geistliches Handeln im Namen Gottes. Hier wird uns gezeigt, im geistlichen Leben kann es tatsächlich satte Gewinne geben. Und was noch wichtig ist, Gott fordert von uns nichts, was wir nicht haben. Er verlangt nicht, dass wir die 5 Zentner Silber erst erwerben oder erwirtschaften müssen, um sie dann noch zu verdoppeln. Erst schenkt er die Gaben und dann wartet er darauf, was wir damit machen. Und die Gaben sind genau an uns angepasst. Sie sind adäquat unserem Vermögen. Wir werden nicht überfordert, sondern der Auftrag entspricht ganz unserer Art, unserem Charakter, unserem Vermögen, also auch unserem Können. Aber auch, das ist auch wichtig, unserer Bereitschaft. Zwei Untergebene des reichen Herrn haben mit ihren Gaben gewirtschaftet, wir kennen das ja, und ihren Anteil vermehrt. Und der dritte hatte sehr fadenscheinige Entschuldigungen, ja Ausreden dafür, dass er seine Gabe nicht angerührt hat, ja vergraben hat, um seinem Herrn nichts schuldig zu bleiben, wenn sie zum Beispiel gestohlen würde. Und genau dadurch ist er erst recht schuldig geworden. Er hat die Gabe seines Herrn nicht geschätzt, nicht genützt, nicht angewendet. Sie war ihm auch nicht wertvoll genug. Wir als Kinder Gottes, als Christen, sind begabt, beschenkt, beauftragt. Aber auch das nicht über unser Vermögen hinaus. Aber gegen jede andere Behauptung sage ich, in Gottes Augen ist jeder und jede begabt. Der Reichtum, sind wir wieder beim Reichtum, der Reichtum unserer Erlösung durch die Tilgung unserer Schuld durch Jesus am Kreuz setzt sich fort in unserer Bereitschaft, diesen Reichtum, dieses Geschenk anzuwenden. Und das Wichtigste ist, es gibt in der Gemeinde keine Hierarchie der Gaben. Es gibt keine Abstufungen, es gibt keine besseren und schlechteren Gaben. Es gibt keine Qualitätsunterschiede, keine Abstufungen in höhere und niedrigere Dienste. Und das ist das Stichwort. Dienen. Jeder mit seiner Gabe und nach dem Vermögen. Und dienen kann jede und jeder. Hier kommt uns der Vergleich des Paulus, der Gemeinde mit dem Körper und seinen Gliedmaßen und Funktionen gerade recht, womit er anschaulich und logisch darstellt, wie wichtig jeder einzelne Teil des Körpers für seine reibungslose Funktion ist. Und weil die Gemeinde oft mit einem Bau aus verschiedenen lebendigen Steinen erbaut verglichen wird, habe ich mal ein anderes Bild für die Notwendigkeit unserer verschiedenen Gaben mitgebracht. Nur ein paar Werkzeuge. Eine Beißzange. Wer hat schon mal versucht, damit Nägel einzuschlagen? Dieses Gebogene in der Beißzange, da rutschen wir dauernd von dem Nagel ab. Da haben wir keine Chance. Ein Hammer ist dazu viel besser. Aber ein Hammer ist kein passendes Gerät zum Messen. Dafür gibt es den Meterstab. Aber versucht mit einem Meterstab mal Schrauben zu lösen. Das ist völlig unmöglich. Dafür gibt es den Schraubenzieher. Aber wehe, man versucht damit die falsche Schraube zu lösen oder mit dem falschen Schraubenzieher die richtige Schraube zu lösen. Manche Werkzeuge sehen sogar ähnlich aus, können das Gleiche und dienen doch einem anderen Zweck. Das könnte ich, das wisst ihr, endlos weiterführen mit ungefähr 50 Werkzeugen. Wie wichtig und hilfreich jedes einzelne Gerät für ganz bestimmte Arbeiten ist, merkt man erst, wenn es nicht da ist, wenn es fehlt. Genauso vielfältig sind auch die Aufgaben in der Gemeinde. Und jeder wird gebraucht. Jeder und jede wird gebraucht. Und manchmal fehlen leider auch Leute, die bestimmte Aufgaben übernehmen könnten, aber sie sind entweder nicht da oder sie bringen sich nicht ein. Und manchmal scheuen wir auch vor den Aufgaben zurück. Wir fragen, ist es nicht nur was für auserwählte Leute? Menschen mit echtem Charisma. Menschen, die etwas zu sagen haben, die besonders begabt sind. Und dabei denken wir aber hauptsächlich an Dienste und Gaben, die öffentlich sind, sichtbar, die äußerlich für die Augen, für die Ohren, die was hermachen, sozusagen. Paulus sagt, nein, jede und jeder ist begabt. Dienen, sagt er, und das sagt auch Jesus, kann jede und jeder. Jeder Christ ist ein Charismatiker und jede Gemeinde ist eigentlich eine charismatische Bewegung. Ich möchte euch ein paar nicht ganz so attraktive Beispiele vorlegen. Das sind zum Beispiel Kranke, die uns, und zwar nicht solche, die vielleicht im Bett liegen, also bettlägerige Kranke, sondern Kranke, die unter uns sind, die uns ohne Jammern und Klagen ihr unerschütterliches Gottvertrauen vorleben und sich in ihrer Krankheit in Geduld üben. Das sind Alte, die nicht mehr viel bewegen können, aber die intensive Gebetsarbeit leisten. Da gibt es Leute mit Organisationstalent, die eher im Hintergrund wirken. Und dann gibt es da Geschwister, die anderen gut zuhören können und mit Kranken beten. Solche, die Gastfreundschaft pflegen oder auf Besucher zugehen können. Andere wiederum, die Konflikte lösen können und oft Versöhnung bewirken. Und nicht zu vergessen die, die liebevoll, achtsam und mit Freude Kinder zum Glauben anleiten. Freu dich, wenn du zu einer dieser genannten Gruppen gehörst. Vielleicht bewirken die manchmal mehr als die, die irgendwie im Vordergrund stehen. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, ich bin froh über jede Gabe, die ich nicht habe. Ein komischer Satz, aber es kommt noch was hinten nach. Denn sie kann von anderen in der Gemeinde besetzt und genutzt werden. Solche Haltung verhindert Stolz, verhindert, dass man sich mit seiner Gabe brüstet, bis hin zu einer Haltung, die die anderen spüren lässt, wenn du dies oder das nicht so gut kannst wie ich oder wie wir, bist du sowieso ein Christ zweiter Klasse. Spaltungen, Gruppen und Klickenbildungen waren oft in der Vergangenheit die Folge, wie zum Beispiel damals in Korinth. Das Charisma, das eine Gemeinde hätte, verkommt zur Karikatur. Paulus erkannte das schnell. Klar und deutlich sagt er, wer sich rühmen möchte, der rühme sich des Herrn und nicht seiner Gaben. Wenn jedes Grüppchen sein eigenes Süppchen kocht und andere ausgeklammert werden, dann ist euer, schreibt der Paulus, dann ist euer Ruhm bei Gott dahin. Gaben sind deswegen, und das ist ganz wichtig, Gaben sind deswegen auch niemals Selbstzweck, sondern sie sollen immer dem Bau der Gemeinde dienen. Mit jeder Gabe verbindet Gott auch eine Aufgabe. Charismen, die nichts für andere beitragen, sind nutzlos. Die Gabe ist Aufgabe und sie verlangt nach Hingabe. Das Geschenk Gottes will ausgepackt und benutzt werden, zum Nutzen aller. Es kann nach Paulus kein Gemeindeglied geben, das nicht irgendwie zum Gemeindeaufbau beiträgt. Kein Christ kann nur Zaungast sein. Oder anders formuliert, der Christ sein will ohne Gemeinde, enthält den anderen das vor, was vielleicht nur er oder sie bereichernd hineingeben könnte. Dass jeder von Gott das seine an Gaben erhalten hat, heißt nicht, jeder macht auch nur seines für sich. Christsein ist darauf ausgelegt, dass wir uns ergänzen. Es heißt nicht umsonst, passt auf das zweite Wort, dient einander. Und dienen hat natürlich immer mit einem anderen, mit einer anderen zu tun. Dient einander, jeder und jede mit der Gabe, die er oder sie empfangen hat, als die guten Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Wenn jemand dient, dass er es oder sie es tue, aus der Kraft, wieder ein wichtiges Wort, aus der Kraft, die Gott gewährt. Also wir müssen uns gar nicht auf unsere Kräfte verlassen, sondern wir sollen dienen aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen, und das ist eben jetzt auch Gott wichtig, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Wir danken, wer danken kann für seine Gaben, der wird auch andere neidlos anerkennen und sich auch an den anderen Gaben erfreuen können. Dann gibt es keine Konkurrenz, sondern nur Ergänzung. Dann haben wir mit der Vielfalt der Gaben auch die Einheit, und zwar die Einheit im Geist, wie es im Epheserbrief geschrieben ist. Seid darauf bedacht, die Einigkeit zu wahren im Geist durch das Band des Friedens. Und das geht nur, wie Paulus schreibt, es geht nur ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung. Es gibt nur einen Herrn, einen Glaube und eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Paulus gibt ganz klar zu verstehen, Gabe heißt Geschenk. Solltet ihr euch etwas darauf einbilden, sagt er, dann wisst, das ist euch ohne Verdienst zugefallen. Er spricht oft von sogenannten Gnadengaben. Sie sind kein Besitz. Sie sind nicht selber machbar und sie sind auch nicht selbstverständlich und auch nicht jederzeit verfügbar, so wie wir wollen. Wir können uns nur öffnen dafür und ihnen Raum geben und dem Geber danken. Es ist eigenartig, ein vorletzter Gedanke noch, Geschenktes macht uns oft unsicher, ist nicht planbar und auch nicht einklagbar, dass man sagt, ich möchte jetzt dieses Geschenk. Und wir werden misstrauisch. Welche Verpflichtung ist daran geknüpft? Und wir sagen dann oft tatsächlich, das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen. Und das ist der Satz, der genau das ausdrückt. Misstrauisch. Und überlegen schon, mit welchem Gegengeschenk wir das wieder gut machen können. Als ob wir mit einem Geschenk, das wir bekommen haben, eine Schuld auf uns geladen hätten. So sind die Gaben Gottes nie gemeint, dass wir uns schuldig fühlen. Jetzt habe ich eine Gabe, was muss ich jetzt machen, was mache ich jetzt damit? Ein Christ sollte wissen, dass ihm ausnahmslos alles geschenkt ist. Und das prägt uns und soll uns dankbar machen. Am Schluss noch zum Nachdenken eine kuriose Geschichte. Ein älterer Herr versucht vergeblich mit seinem großen Auto in eine kleine Parklücke zu gelangen. Ihr kennt es vielleicht, ich habe es schon mal verwendet. Er probiert es vorwärts, dann rückwärts, aber der Wagen ist zu groß und die Lücke zu klein. Da kommt ein junger Kerl mit seinem getunten Golf und saust in die Lücke, steigt aus und sagt zu dem älteren Herrn, jung und flott muss man halt sein. Bei dem älteren Herrn beginnt es zu kochen. Er steigt in seinen Wagen, nimmt etwas Schwung und fährt dem Wagen des Jungen voll in die Seite. Steigt aus und sagt bissig, alt und reich muss man halt sein. Jeder hat seine Gaben. Jung und flott sein ist sicher schön und wir, die Alten, können uns vielleicht noch daran erinnern. Alt und reich sein ist aber auch gar nicht so schlecht. Jugend und Kraft, aber Alter und Erfahrung, Kompetenz und Besitz, Qualifikation und Erfolg sind alles herrliche Gaben. Aber wenn wir sie als, und deswegen diese Geschichte, wenn wir sie als Waffen gegeneinander einsetzen, gibt es immer nur Schrott. Wenn wir aber unsere Gaben als Aufgaben aneinander verstehen, kann daraus eine wunderbare Bereicherung des Lebens und in der Gemeinde wachsen. Keiner ist das Ganze. Keiner von uns ist die ganze Gemeinde. Keine ist das Ganze, aber in der Ergänzung der vielen verschiedenen Gaben kann ein wunderbares Ganzes entstehen. Gott helfe uns zu allem dazu. Amen.